Gewahrsein und zeitlose Gegenwart. Von Horst Matthäus im Gespräch mit Uta Mdakwa, einem spirituellen Lehrer für Vipassana in Nepal. Der Ruf aus dem geistigen Urgrund differenziert sich weltweit in viele Strömungen. Sie sind sehr unterschiedlich und doch in der Tiefe miteinander verbunden. Vielleicht bilden sie erst in ihrer Gesamtheit das Menschsein ab, zu dem wir gerufen sind. Auf jeden Fall können wir voneinander lernen. Am 22. September 2023 interviewte Horst Matthäus Uta Mdakwa, einen spirituellen Lehrer der Vipassana-Bewegung in Nepal, für Logon. Die Lehren des Buddha haben sich in vielen Schulen, Gemeinden und verschiedenen praktischen Wegen sowie sehr ausgefeilten Philosophien weiterentwickelt, die wir in diesem Interview nicht alle behandeln können. Die meisten unserer Leserinnen und Leser sind bis zu einem gewissen Grad mit den allgemeinen buddhistischen Lehren vertraut, aber in den meisten Fällen nicht mit den Details der Philosophie und der Praktiken des Buddhismus im Allgemeinen, beziehungsweise mit Vipassana im Besonderen. Kannst du uns eine kurze Einführung in die philosophischen und praktischen Aspekte von Vipassana geben, der alten Meditationstechnik, die von dem burmesischen Laienlehrer Sayagi Ubakin wiederbelebt und von S.N. Goenka nach Indien gebracht wurde? Sie wird auch in den Meditationszentren in Kathmandu praktiziert. Die Lehre Buddhas kann in zwei Teile unterteilt werden. Erstens einen konzeptionellen, das heißt einen theoretischen Teil, und zweitens einen erfahrungsbezogenen oder praktischen Teil. Vipassana ist der erfahrungsbezogene oder praktische Teil von Buddhas Lehre. Es lehrt Wege zur Erforschung der inneren Welt menschlicher Erfahrung. Die 10-tägigen Vipassana-Kurse werden durchgeführt, um den Interessenten eine Gelegenheit zu geben, die innere Realität des Lebens auf der Basis der eigenen Erfahrung zu entdecken. Der Lernprozess beginnt damit, dass man sich von äußeren Störungen distanziert, indem man sich in einem Vipassana-Zentrum aufhält, ohne Kontakt zur Außenwelt, ohne Telefone, Fernseher, Bücher oder andere äußere Reize für den Geist. Der Schüler wird gebeten, 9 Tage lang zu schweigen und im Durchschnitt 10 Stunden am Tag zu meditieren. An den Abenden hält der Lehrer Vorträge, in denen er die Vipassana-Technik Schritt für Schritt erklärt. Jeden Tag erhält der Schüler praktische Anweisungen für den folgenden Tag. Der Kurs ist in 3 Teile gegliedert. Erstens den Geist beruhigen, sich konzentrieren und die natürliche Atmung beobachten. Zweitens, die Empfindungen im Körper spüren und beobachten, wobei die meisten Schüler während dieser Zeit Schmerzen in verschiedenen Körperteilen registrieren. Der Schüler sollte nicht auf den Schmerz reagieren, sondern beobachten, wie er kommt und geht. Am 10. Tag, im 3. Teil, lernt der Schüler, guten Willen und Mitgefühl gegenüber der Welt und Menschheit zu entwickeln. In all diesen Schritten lernt er aus Erfahrung und beobachtet sich selbst mit Gleichmut. Auf diese Weise entwickelt der Schüler allmählich ein Bewusstsein für die inneren Vorgänge des Lebens, die die innere Wirklichkeit sind. In 10 Tagen erhält er einen guten Einblick in den Geist-Körper-Prozess, den wir Leben nennen. Er erlernt die Technik dieser Untersuchungsmethode. Durch regelmäßiges, tägliches Üben wird es für ihn zu einer Gewohnheit, in der Gegenwart zu sein. Ein Moment, der weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit liegt, und die innere Realität zu beobachten, ohne darauf zu reagieren. Dies ist, kurz gesagt, das, was in einem 10-tägigen Vipassana-Kurs gelehrt wird. Vielen Dank für diese präzise Zusammenfassung. Können wir sagen, dass die Vipassana-Technik dem alten griechischen Ratschlag ähnelt, Mensch, erkenne dich selbst? Ja, genau. Bevor wir fortfahren, möchte ich dich bitten, etwas mehr über die Lehren des Buddha zu erklären, die mit den 4 edlen Wahrheiten beginnen, von denen die erste kurz und bündig besagt, die Welt ist Leid, Krankheit und Tod. Eine der grundlegenden Lehren des Buddha ist die Realität des Lebens, die wir erfahren. Das heißt, die Erfahrungen der Kämpfe angesichts von Altern, Krankheit und Tod. Dass wir nicht bekommen, was wir wollen, dass wir mit Menschen zusammen sein müssen, die wir nicht mögen, und uns von Menschen trennen müssen, die wir mögen, und so weiter. Der Buddha nennt das Dukkha, Leiden, die erste edle Wahrheit. Der Hauptgrund, warum wir im Leben damit konfrontiert sind, liegt in der mentalen Gewohnheit, unaufhörlich nach dem zu verlangen, was wir mögen, und eine Abneigung gegenüber dem zu haben, was wir nicht mögen. Die mentale Konditionierung dieser Gewohnheiten des Verlangens und Anhaftens sowie des daraus resultierenden Leidens, Dukkha, ist die zweite edle Wahrheit. Danach gibt es ein Stadium im menschlichen Leben, in dem man erkennt, dass dieses Dukkha ausgelöscht werden kann. Danach gibt es ein Stadium im menschlichen Leben, in dem man erkennt, dass dieses Dukkha ausgelöscht werden kann. Das heißt, ein Stadium, in dem eine Person erkennt, dass die Freiheit von Dukkha verwirklicht werden kann. Das ist es, was der Buddha die dritte edle Wahrheit nennt. Dann gibt es den Weg, der zur Beendigung von Dukkha führt. Dies ist der achtfache edle Pfad, den der Buddha die vierte edle Wahrheit nennt. Es gibt viele Möglichkeiten, die vier edlen Wahrheiten des Buddha zu beschreiben und zu interpretieren. Ich danke dir für diese Zusammenfassung, die wir leider nicht weiter vertiefen können. Um auf Vipassana zurückzukommen: Wie verhält sich die Praxis von Vipassana, vor allem der 10-tägige Einführungskurs, zu den vier edlen Wahrheiten? Die vierte edle Wahrheit ist der achtfache edle Pfad. Die praktische Anwendung und Umsetzung dieses Pfades ist Vipassana. Im 10-Tage-Kurs lernt der Schüler, wie er auf diesem Weg weitergehen kann. Es ist in der Tat ein langer Weg. Es bedarf einer anhaltenden Anstrengung, um auf diesem Pfad Fuß zu fassen und ihn zu gehen. Interessant. Du sagst, dass es eine lange Zeit braucht, um sich auf diesen Pfad auszurichten, und nicht, um das Ziel des Pfades zu erreichen. Kannst du das bitte etwas näher erläutern? Wir sprechen nicht von einem Ziel, sondern von einem Prozess. Innere Erfahrungen werden gemacht, wenn man den Weg geht, der schließlich zur Freiheit von Dukkha führt. Ich habe in der mir zur Verfügung stehenden Literatur über Vipassana weitergelesen und fand die fünf, dürfen wir sagen, basalen Prinzipien. Erstens, sich des Töten jeglichen Lebewesens zu enthalten. Zweitens, sich des Stehlens zu enthalten. Drittens, sich aller sexuellen Handlungen zu enthalten. Viertens, sich des Erzählens von Lügen zu enthalten. Fünftens, sich aller Rauschmittel zu enthalten. Und dann gibt es noch drei zusätzliche Prinzipien. Ich habe auch gelesen, dass ein Teilnehmer des 10-Tage-Kurses sich während der Zeit des Kurses von jeder Form von Anbetung oder spirituellen Übungen distanzieren soll oder muss. Kannst du das etwas genauer erklären, warum dies notwendig ist, da auch erwähnt wird, dass jede Art von Vermischung mit spirituellen Aktivitäten zu sehr unerwünschten Situationen führen könnte? Ja. Während des 10-tägigen Kurses muss der Schüler die oben genannten 5 Regeln strikt einhalten. Die 3 anderen Prinzipien sind für ältere Schüler gedacht, die bereits seit einiger Zeit Vipassana praktizieren. Die strikte Befolgung dieser Regeln hilft den Schülern, ihren Geist zu beruhigen und sich besser zu konzentrieren. Da Vipassana ein sehr strenges Training des Geistes ist, muss der Schüler seine geistige Energie aufsparen, um sich auf die tägliche, lange Praxis konzentrieren zu können. Eine der Schwierigkeiten, auf die der Schüler dabei stößt, ist, dass Gedanken und Zweifel aller Art während der Praxis auftauchen. Es ist eine starke Entschlossenheit erforderlich, um die praktische Schritt-für-Schritt-Technik wie angewiesen anzuwenden. Dabei helfen die genannten Prinzipien dem Schüler, in 10 Tagen gute Ergebnisse zu erzielen. Die Vermischung verschiedener Techniken und Überzeugungen lenkt den Geist ab und macht es schwierig, positive Ergebnisse zu erzielen. Nach Abschluss eines 10-Tage-Kurses kann ein Schüler selbst beurteilen, ob diese Praxis für ihn gut ist oder nicht. Wenn er sie gut findet, kann er sie weiter praktizieren. Andernfalls kann er sie verlassen. Dem Schüler, der sich entschlossen hat, den Prozess von Vipassana fortzusetzen, wird empfohlen, die Meditation morgens und abends für jeweils eine Stunde fortzusetzen. Er kann auch an Online-Gruppensitzungen, zu denen er eingeladen wird, teilnehmen. Diese werden überall auf der Welt angeboten. In der hinduistischen und zum Teil auch in der buddhistischen Philosophie ist die Rede von den Fluss überqueren und auf die andere Seite gehen, was bedeuten könnte, die gegenwärtige Manifestation zu verlassen und ein anderes Bewusstsein zu entwickeln oder die Vereinigung von Atman und Brahma zu vollziehen. Wie sieht Vipassana die Veränderungen, die erreicht werden sollen, die Überwindung der begrenzten menschlichen Existenz und des Leidens, Dukkha, sowie das Werden zu einem unbegrenzten Wesen, das frei von Dukkha ist? Greift Vipassana auf universelle Gesetze zurück und wie beeinflussen diese das Leben eines Menschen, der Vipassana-Meditation praktiziert? Ich weiß nicht viel über die hinduistische Philosophie von Maya, Atman oder Brahma. In der Vipassana-Praxis versuchen wir, die gegenwärtige Realität unseres inneren Wesens zu beobachten, das heißt, unsere Geist-Körper-Prozesse, die Interaktion und Interdependenzen von Geist und Körper. Wir stellen fest, dass die innere Erfahrung der Realität sich sehr von der konzeptuellen Realität oder der Realität unseres Denkprozesses unterscheidet. Der Denkprozess bezieht sich oft auf die Erinnerungen an die Vergangenheit oder auf Zukunftsprojektionen. Beides ist nicht die Realität in diesem Moment. Wir erkennen bald, dass wir die meiste Zeit in einer Erinnerung an die Vergangenheit oder in einer Zukunftsvorstellung leben. Vielleicht bezieht sich das Konzept Maya der Hindu-Philosophie auf diese Art, in der Erinnerung an die Vergangenheit oder in Zukunftsvorstellung zu leben, was natürlich nicht der Realität der Gegenwart oder des Augenblicks entspricht. Jemand, der lernt, die ganze Zeit in der gegenwärtigen Realität zu leben, jemand, der in der Vipassana-Praxis hochentwickelt ist, wird die Realität auf eine ganz andere Weise erleben. Für ihn machen Vergangenheit und Zukunft vielleicht gar keinen Sinn mehr. Für ihn ist das Leben nur ein kontinuierlicher, sich ständig verändernder Fluss von Geist-Materie-Phänomenen. Vielleicht sieht er auch, dass das Leben nur ein Prozess ist und kein Ding, nicht einmal eine Person. Er wird nicht das Bedürfnis verspüren, auf alles zu reagieren, was ihm in seinem Leben widerfährt. Er wird vielleicht nur reagieren, wenn es nötig ist. Er kann klar erkennen, warum es hier in dieser Welt so viel Leid um ihn herum gibt. Mit dieser Erkenntnis werden in ihm tiefe Liebe und Mitgefühl für alle anderen Lebewesen entstehen. Das führt mich zu der zentralen Frage, die ich mit dir besprechen möchte. Wurde das Universum von jemandem oder einer göttlichen Macht, einem universellen Gesetz geschaffen und ist es real? Einige buddhistische Schulen sagen, die Welt und alle sichtbaren und unsichtbaren Phänomene seien Einbildung, Maya, und würden nicht wirklich existieren. Mit dem richtigen Bewusstsein können wir hinter den Vorhang der Maya sehen und intuitiv eine andere Welt erkennen, in moderner Terminologie vielleicht eine andere Dimension erfahren oder betreten. Ist Vipassana ein Weg oder eine Methode, um hinter den Vorhang der Maya zu sehen? Mit anderen Worten, gibt es einen Zweck in der Schöpfung des Universums und der menschlichen Existenz oder gibt es einen Nicht-Zweck? Ich weiß nicht, ob Buddha irgendetwas über den Ursprung des Universums gesagt hat. Er hat nicht über die Existenz eines Gottes oder eines Schöpfers des Universums gesprochen. Buddha sagte, dass das Universum und alles im Universum von einer Reihe von Naturgesetzen bestimmt wird. Er erwähnte 5 Hauptgesetze, die grob übersetzt wie folgt lauten: Das Gesetz der Physik, die grundlegenden Elemente. Das Gesetz der Physik, die grundlegenden Elemente. Das Gesetz der biologischen Prozesse, vom Samen zur Pflanze bis zum Zerfall und zur Wiederbelebung aus einem neuen Samen. psychologische Gesetze des Geistes mit den vier Strängen Bewusstsein, Wahrnehmung, Gefühle und Konditionierungen. Karma, das Gesetz von Ursache und Wirkung oder Aktion und Reaktion. Die Phänomene des Lebens, die Eigenschaften des Lebens, die Erfahrung des ständigen Wandels. Die Phänomene des Lebens sind vielleicht die komplexesten. Es ist das Gesetz, dessen wir uns nicht bewusst sind, der Prozess der sich ständig verändernden Erfahrungen und des daraus resultierenden Leidens. Es gibt in Wirklichkeit nicht so etwas wie das Ich, es gibt das Nicht-Selbst. Das Nichterkennen dieser Tatsache schuf das Bewusstsein und die Trennung von Ich und Du. Aber Buddha sagt auch, dass der Mensch das Potenzial hat, die Realität der konzeptuellen Welt zu überwinden und sich auf die transzendentale Realität des Seins in einer zeitlosen Realität der Gegenwart zuzubewegen, tiefer zu gehen und die Realität jenseits der Geist-Materie-Phänomene zu erkennen. Leider können wir im Rahmen dieses Interviews nicht tiefer auf dieses Thema eingehen. Vielen Dank. Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen. Herr S. Nguyenka sprach 2006 vor der Versammlung der spirituellen und religiösen Führer der Vereinten Nationen. Er betonte die Notwendigkeit von Frieden. Frieden in sich selbst, Frieden im Geist und Frieden in der Welt. Nur mit Frieden in sich selbst, so argumentierte er, kann Frieden in der Welt erreicht werden. Seit seiner Rede im Jahr 2006 scheint sich die Welt nicht in Richtung Frieden bewegt zu haben, sondern ins Gegenteil. Was läuft da schief? Ja, das hat er gesagt. Leider sind unter den 7 oder 8 Milliarden Menschen derzeit nur sehr wenige Menschen, die in sich selbst Frieden haben, und noch weniger Menschen, die anderen dabei helfen können, Frieden in sich zu erfahren. Vielleicht ist sogar die derzeitige Führung in jeder Organisation, sei es auf lokaler, nationaler oder internationaler Ebene, weniger mit sich selbst in Frieden als der normale Bürger. Es scheint jedoch eine wachsende Zahl von Menschen zu geben, die die derzeitigen sozialen, erzieherischen, wirtschaftlichen, politischen und andere von Menschen geschaffenen Systeme in Frage stellen. Die Suche nach besseren Systemen scheint an Dynamik zu gewinnen. Wenn immer mehr Menschen die innere Realität des Lebens und den daraus resultierenden Weg zum Frieden kennenlernen, werden sie vielleicht nach besseren und friedlicheren Menschen Ausschau halten, die unsere Systeme und Institutionen leiten und damit den Weg zu einer friedlichen Welt ebnen können. Darf ich deine Antwort so interpretieren? Du bist davon überzeugt, dass die Welt ein besserer Ort werden wird und das Leiden eines Tages verschwinden wird? Die Schwierigkeit liegt in unserer konditionierten Wahrnehmung der äußeren Welt, die wir als Realität ansehen. Wir können sagen, dass dies unsere Realität auf einer grobstofflichen Ebene ist. Auf einer subtileren Ebene fühlen und erleben wir die Realität anders. Unsere tatsächlich erlebte Realität ist die Erfahrung eines kontinuierlichen Flusses sich ständig verändernder Wahrnehmungen von Sehen, Hören, Schmecken, Riechen, Tasten sowie Gedanken und Emotionen, die aus äußeren Reizen resultieren, die fortwährend auf unsere Sinnesorgane einwirken. Wir sind darauf konditioniert, auf diese Wahrnehmungen subjektiv mit Verlangen oder Abneigung zu reagieren. Nur selten gelingt es uns, diese Wahrnehmungen objektiv und ohne Verlangen oder Abneigung zu beobachten. Aufgrund dieser tiefgreifenden Konditionierung nimmt jeder Mensch die äußere Welt anders wahr, je nachdem, welche Art von Konditionierungen er durchlaufen hat. Das Konzept einer optimistischen oder pessimistischen Sicht der Welt ist das Ergebnis dieser Konditionierung. Eine bessere Alternative ist die realistische Sicht der Welt, die darin besteht, die Welt so wahrzunehmen, wie sie ist, ohne ihr unsere gefärbte Sichtweise aufzudrücken. Wenn wir lernen, die Welt so wahrzunehmen, wie sie ist, wird es uns viel leichter fallen, auf die Situationen, in der wir uns befinden, mit der richtigen Motivation zu reagieren, das heißt mit Liebe und Mitgefühl für alles Leid um uns herum. Unsere Handlungen werden dann dazu beitragen, die Welt zu verbessern. Vielleicht noch eine letzte Frage, wenn du erlaubst. Wir leben in einer Zeit des Wandels, manche Bewegungen sprechen von einem kosmischen Wandel, vom Ende der Welt und so weiter. Wie sieht ein Vipassana-Praktizierender diese Veränderung? Und könnte er sie durch die Vipassana-Meditation und Praxis in ihrem Lauf verändern? Die Vipassana-Praxis wird einem Menschen helfen, Veränderungen in sich selbst besser zu sehen und zu erleben. Wenn eine kritische Anzahl von Menschen solche Veränderungen in sich selbst erfährt, kann ein Paradigmenwechsel in der Gesellschaft und in der Welt zum Besseren stattfinden. Liebe Utam, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über Vipassana und die Zukunft der Welt zu sprechen.